Wir sind im Jakobusbrief. Der Jakobusbrief hat das Thema Glauben. Wenn man jetzt eine Bibel hat, die nicht Luther ist, weil Luther ja die Bücher ein bisschen umgestellt hat, dann hat man mit Jakobus, Petrus und Johannes drei große Themenblöcke. Jakobus behandelt den Glauben. Also vorrangig. Petrus behandelt die Hoffnung. Und Johannes, der hat die Liebe. Dann ist es also genau so wie in 1. Korinther 13, 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Und mit dem zweiten Kapitel hatten wir letztes Mal aufgehört. Mit dem berühmten Glaube ohne Werke ist tot. Und jetzt ist ja so, Jakobus hat sich nicht hingesetzt und gesagt, so, nun bin ich mit Kapitel 2 fertig. Jetzt mache ich eine Pause und danach schreibe ich Kapitel 3. Das ist bei uns ja manchmal so. Wir setzen uns hin, lesen ein Kapitel und wenn wir damit fertig sind, kommt das nächste Kapitel dran. Oder dass wir eine Pause machen, wie jetzt halt hier, eine Woche Pause dazwischen. Nein, bei Jakobus geht der Gedanke weiter. Er nimmt bloß andere Beispiele und wir werden jetzt am nächsten sehen, dass das tatsächlich mit dem Glaube ohne Werke ist tot, sich auch hier weiter vorzieht. Bloß halt in einer anderen Weise. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. Also das ist jetzt nicht auf das gemünzt, dass man Schullehrer wird. Andererseits ist das natürlich dann für manche Leute wirklich jetzt so, oh, vor Schülern stehen, oh nein, da habe ich keine Lust drauf. Also das nicht, sondern ein Lehrer sein, ein Rabbi sein, das war zu Jesu Zeiten und dann eben auch Jakobus Zeiten sehr, sehr angesehen. Die Rabbiner waren diejenigen, die Autorität haben konnten, also in einer gewissen Weise Autorität. Das waren die Leute mit großem Ruf. Wenn jemand auf einen zukam und mit Rabbi ihn ansprach, dann hat man gemerkt, oh, da ist etwas dran. Wir sehen das aber zum Beispiel beim reichen Jüngling. Der kommt auf Jesus zu und sagt zu ihm, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Daraufhin sagt ihm Jesus, was nennst du mich gut? Wer ist gut, denn Gott allein? Das ist jetzt so zu verstehen, Jesus sagt, wenn du schon nicht akzeptierst, dass ich Gott bin, dann nenn mich auch nicht gut. Oder halt, entweder bin ich Gott oder ich bin nicht gut. Warum sollen wir nicht viele Lehrer werden? Wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Das Lehren ist ganz wichtig. Also es sollen nicht viele sich darauf stürzen, weil das nämlich unpraktisch ist, wenn es zu viele Lehrer gibt. Aber Lehre ist ganz wichtig. Jesus selber zieht am Anfang des Evangeliums los und lehrt. Also Matthäus 4, nachdem Jesus dann getauft war und versucht worden ist vom Teufel, zieht er durch das Land. Und dann heißt es von ihm, er lehrte in ihren Synagogen und predigte und heilte die Kranken. Lehre, das ist Grundlage legen, das Fundament legen, Glaubensgrundsätze ordentlich vermitteln. Dann kommt Predigen. Predigen bedeutet, das auf eine praktische Ebene ziehen, dass man das, was gelehrt wurde, dass man das in den Alltag hineinbringen kann. Und heilen ist, dass sich das Ganze manifestiert. Also, die Lehre, Grundlage legen. Deswegen ist es wichtig. Es braucht Leute, die wirklich ordentlich das Fundament legen können. Ein Haus, bei dem das Fundament nicht passt, kann nicht ordentlich stehen. Das beste Beispiel in Europa ist der schiefe Turm von Pisa, bei dem die Leute nicht so drauf geachtet haben, dass das Fundament richtig sitzt. Gut, ich meine, wenn man jetzt die Schildbürger nach Erich Kästner nimmt, dann war es, glaube ich, der Schweinehirt, der gesagt hat, komm, wir bauen den schiefen Turm so schief, dann kommen die Touristen an. Aber genau. Der schiefe Turm von Pisa hat kein ordentliches Fundament und deswegen steht er schräg und wird wahrscheinlich irgendwann umkippen. Also, liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. Das hängt auch da nochmal zusammen. Die Rabbiner in Israel, die waren auch nochmal ganz anders drauf als Jesus selber. Die Rabbiner waren so, wie wir es eigentlich nicht sein sollen. Die haben gesagt, Rabbi so und so lehrt das, Rabbi so und so lehrt das, Rabbi so und so lehrt das. Ja, und was ist richtig? Ja, keine Ahnung, such dir was raus. Bei Jesus ist es anders. Ich habe ja schon gesagt, dass der Jakobusbrief ganz viel mit der Bergpredigt zu tun hat. Jesus kommt an diversen Stellen an. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, zum Beispiel, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und deinen Feind hassen. Das mit dem Feind hassen kommt übrigens von den Essenern. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch. Normaler Rabbiner hätte ich jetzt gesagt, Rabbi so und so sagt das dazu, Rabbi so und so sagt das dazu, Rabbi so und so sagt das dazu. Jesus sagt, ich aber sage euch. Liebt eure Feinde. Bei Jesus ist eine Autorität da und mit dieser Autorität dürfen wir auch dastehen. Ist natürlich jetzt manchmal unpraktisch, es heißt nämlich den nächsten Vers, denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Irren ist menschlich, das ist aber eben ganz unpraktisch, wenn man das Fundament legen will. Wenn ich das Fundament lege und das Falsche erzähle, kommt das Falsche bei den Leuten an. Und das wird sehr, sehr unpraktisch. Und deswegen heißt es eben auch, dass die Lehrer ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn derjenige, der das Fundament legt, der ist verantwortlich dafür, ob das Haus steht oder nicht. Andererseits ist es halt eben, also es ist sehr wichtig, dass es Lehrer gibt, aber es soll sich nicht jeder draufdrängen. Wir alle irren mannigfaltig. Es gibt aber eine ganz gute Strategie, wie man darauf kommt, dass man das Ordentliche lehrt. Nämlich, dass man immer und überall bei der Bibel guckt, wie weist das aufs Kreuz hin, auf das, was Jesus für uns getan hat und was er weiter für uns tut, durch seinen Opfertod am Kreuz. Wenn ich Jesus, den Gekreuzigten, predige, dann mache ich es wie Paulus, der bei den Korinthern ist und sagt, ich wollte niemanden unter euch wissen oder nichts unter euch wissen als allein Christus, den Gekreuzigten. Klammer auf, und den Auferstandenen. Darauf kommt es an. Und wenn wir das kapieren und wenn wir danach suchen als Lehrer, dann kann es gelingen. Aber eben, wenn man sich zu viel auf dieses Ganze einbildet, ich bin ein Rabbi, dann ist schon wieder blöd. Dann kann man nämlich so richtig wunderbar von oben herabkommen. Auf die anderen runtergucken und sagen, ich habe das Ganze gelernt und so weiter, ich bin hier der Lehrer. Im Judentum sitzt man übrigens, dann, also von daher ist es vielleicht ganz praktisch, da sitzt man auf Augenhöhe. Nicht unbedingt, da es gibt auch Erhöhungen. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann den ganzen Leib im Zaum halten. Also, wir alle irren mannigfaltig, wer aber im Wort nicht irrt, wer sich da nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mann. Und dieses Wort vollkommen, das hatten wir schon mal, nämlich die letzten beiden Male. Einmal, ganz in Kapitel 1, mit der Vervollkommnung, die dann zum Beispiel bei der Versuchung ist, wenn wir die bestehen, dann kommen wir in die Vervollkommnung hinein. Und auch der Glaube, der vollkommen werden soll, der am Ende zu dem Ziel kommen soll, dass man das sieht, was man glaubt. Und auch hier haben wir dieses wieder, dieses zum Ziel kommen. Wer seine Worte ordentlich gebrauchen kann, der ist ein Mann, der ist ein vollkommener Mann. Der ist zum Ziel gekommen. Und dann gibt Jakobus lauter Beispiele. In Vers 3, wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Weiß ich jetzt nicht, wann ihr das letzte Mal Pferde gesehen habt. Und auch die meisten Pferde, die wir heute haben, sind nicht ganz so wie, Moment mal, die sind jetzt nicht unbedingt so muskulös wie so ein richtiger Ackergaul. Zum Beispiel ein Ackergaul, der den ganzen Wagen ziehen muss und durch den Acker hindurch. oder auch die Streitrosse, die es damals gab oder was auch immer, da waren die Pferde gewissermaßen nochmal durchtrainierter, aber das sind Muskeln. Und die können einiges ziehen. Und so ein riesiges Viech, da sagt er, die können wir einfach dadurch, dass wir was in den Mund legen, sie nach rechts und nach links bewegen. So einfach geht's. So ein riesiges Tier mit einer ganz kleinen Sache, dass man nur mit den Zügeln rechts und links ziehen muss. Und das Tier lässt sich bewegen. Also wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Nächstes Beispiel. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. Also nochmal größeres Beispiel. Schiffe, also ich meine, zu Jakobus-Zeiten waren die jetzt auch schon nicht ganz klein, aber jetzt nehmen wir nochmal die größeren. Queen Mary oder so. So ein riesiges Schiff hat zwar natürlich auch ein Riesenruder, aber im Verhältnis ist das Ruder so klein. Auch bei einem normalen Ruderboot oder Segelboot. Groß, aber das Ruder hinten dran ist recht klein. Und die ganze Gewalt des Schiffes kommt da hinein, aber mit dem Ruder, ob ich es nur nach rechts oder nach links drehe, davon hängt es ab, in welche Richtung das Schiff geht. Je nach Größe des Schiffes dauert es länger. Also diese kleinen Sachen, diese beiden Kleinigkeiten, der Mund und dann hinterher das Ruder, und dann sagt er, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer der Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und sich selbst und ist selbst von der Hölle entzündet. Finde ich genial. Jakobus lässt hier kein gutes Fleckchen an der Zunge. Warum sagt er das? Weil aus der Zunge halt so viel Schlimmes entstehen kann. Damit kann man einen Streit entfachen. Und wenn ihr euch das mal anguckt in der Gemeinde, da ist es ja wirklich an manchen Stellen so, also nicht nur in der Gemeinde, aber halt da leider auch, die Leute reden übereinander, sagen das eine oder das andere, machen einander schlecht, machen das andere schlecht, was da war und so weiter. Da kann ganz viel Gutes dabei gewesen sein. Sie finden eine Sache und darüber reden sie und dann ist der ganze Rest auch schlecht. Oder gerade bei einer Person, dann sagt man, guck mal, der und der, der steht immer quer, oder jetzt die wollen nicht so, wie ich will und alles Mögliche und reden mit allen anderen darüber und machen dann alles schlecht, fachen ein Feuer damit an. So können wir es halt machen. So kann die Hölle sozusagen auf Erden kommen, dadurch, dass wir die Zunge anwenden. Es ist praktischerweise aber auch andersrum möglich. Jesus sagt, ich meine in Matthäus, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo er es sagt, aber ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Und was wollte ich, dass es schon brennte? Und dann hat Jesus halt seine Jünger gehabt aus ganz unterschiedlichen Ecken. Und diese Jünger waren beisammen. Und auf einmal kommt am Pfingstsonntag der Heilige Geist auf sie und damit das Feuer Gottes. Also dieses Feuer, das Jesus anzünden will, in Feuerzungen. Und sie fangen an, in anderen Zungen zu reden. Das Wort Zunge und Sprache ist übrigens das gleiche im Griechischen, auch im Hebräischen, in anderen Sprachen auch. Sie fangen an, in anderen Sprachen zu reden, dass die Leute drumherum bemerken, nanu, die Leute reden ja in unserer Muttersprache, obwohl sie es anscheinend nie gelernt haben. Und loben die Taten Gottes. Das kann auch durch die Zunge passieren, dass Gottes Taten gelobt werden in allen Sprachen der Welt. Das kann vorkommen, je nachdem, wofür die Zunge gebraucht wird. Die Zunge zündet ein Feuer an. Aber ist es das Feuer, das aus dem Wort Gottes kommt, oder ist es das Feuer aus der Hölle? Das ist die Frage. Und das ist eben auch das Interessante. Da sagt Jakobus, da müssen wir drauf achten. Die Zunge muss das wiedergeben, was bei uns Also die Zunge muss das wiedergeben, was aus dem Wort kommt. Die Zunge muss das wiedergeben, was aus dem Himmel kommt. Und doch ist sie so oft von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt von Menschen. Also domestizieren können die Menschen, haben sie schon immer geschafft. Und wirklich alle möglichen Arten. Also selbst ein Löwe kann, obwohl er so mächtig ist, mit der Peitsche doch irgendwie noch im Zirkus gebändigt werden. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Also, die Zunge im Zaum zu halten, das ist schwierig. Also ich meine, Jakobus sagt es ja auch schon, ein jeder von euch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Weil der Zorn nämlich brennen kann. Gerade in der hebräischen Bibel, da entbrannte der Zorn des Herrn. Aber auch bei anderen kann der Zorn entbrennen. Zorn brennt und brennt alles nieder. Wodurch kommt das? Dadurch, dass wir schnell sind beim Reden. Und dann eben auch noch voll tödlichen Giftes, was Worte alles anrichten können. Worte können töten. Und zwar zum Beispiel, wenn ich jetzt über andere lästere, mich über andere unterhalte, sie schlecht mache, dann tue ich drei Menschen was Böses. Vergifte ich drei Leute. Nämlich ich selber, der redet, vergifte mich selber. Ich vergifte denjenigen, der zuhört. Und ich vergifte obendrein noch denjenigen, über den ich rede. Also einer, der überhaupt nicht da ist. Aber dadurch sehe ich und der andere, der zuhört, den Menschen plötzlich ganz anders. Weil ich meine Zunge nicht im Zaum halte. Darum kommt auf einmal ganz viel anderes Zeugs ins Spiel. Mit ihr, mit der Zunge also, loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Genau, also auf der einen Seite können wir so wunderbar den Lobpreis singen mit erhobenen Händen und alles wunderbar und im nächsten Atemzug. Hast du gehört, was der gemacht hat? Wie konnte der das nur sagen? Kriegen wir wunderbar hin. Das funktioniert genial, dass wir Menschen einander mit dem Gift der Hölle, mit dem tödlichen Gift der Zunge niedermachen können. Und damit können wir alles kaputt machen. Da kann die Predigt super gewesen sein. Und dann kommt hinterher ein falsches Wort an den Prediger oder an einen anderen und alles ist raus. Und darum ist es so wichtig, auf die eigene Zunge Acht zu geben. Und da komme ich hoffentlich auch gleich noch ein bisschen drauf. Aus einem Munde kommen Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Also, was aus dem Mund kommt, das ist ganz wichtig. Und da kommt der Glaube ins Spiel. Was glaube ich denn? Was steckt bei mir im Herzen drin, dass ich es ausspreche? Der Glaube ist so wichtig, dass Jesus ihn auch immer wieder betont. Also es gibt dann zum Beispiel eine Geschichte in Matthäus 17 und das schlage ich mir jetzt lieber auf, damit ich es ordentlich zitiere. Also Jesus war mit seinen Jüngern ganz im Norden auf einem hohen Berg, da ist die Verklärung gewesen, also mit Petrus, Jakobus und Johannes. Sie kommen wieder runter und unten ist Streit. Die Jünger streiten sich mit den Pharisäern, Jesus fragt, was ist los? Und dann kommt dieser Vater an und sagt, mein Sohn hat einen Geist, der ihn immer wieder überall hinwirft. Und die Jünger können ihn halt nicht austreiben. Und dann heißt es, Jesus bedrohte ihn und der böse Geist fuhr aus von ihm und der Knabe wurde gesund zu derselben Stunde. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin. So wird er sich heben und es wird euch nichts unmöglich sein. Also Jesus sagt, so ein winzig kleiner Glaube, wie vom Senfkorn, der reicht aus. Aber es muss ausgesprochen werden. Dieser Glaube muss ausgesprochen werden in die Richtung dieses Berges. Und dann wird nichts unmöglich sein mit diesem Glauben. Aber eben der Glaube, der ausgesprochen wird, dieser Glaube, der muss rauskommen. Ein paar Kapitel vorher in Matthäus 15 kommen die Leute auf Jesus zu und fragen ihn, wie das denn mit der Ehescheidung sei, beziehungsweise, nein, das ist Kapitel 19, wie es mit dem Essen sei. Mit rein und unrein, nach dem Gesetz des Mose. Und Jesus erklärt denen dann, es hängt nicht davon ab, was ihr esst, was dann mit den Zähnen zerkaut wird und dann übrigens mit der Zunge geschluckt wird, sondern was bei euch rauskommt. Und sagt nicht, das, was in den Menschen hineingeht, macht ihn unrein, sondern das, was herauskommt. Und was kommt bei uns raus? Die Worte. Meine Worte machen mich unrein, wenn sie aus Unglauben sind. Und wo kommt das her? Also meine Worte werden ja gewissermaßen im Kopf geformt, aber es kommt vor allem aus dem Herzen. Das, was in meinem Herzen ist, das kommt raus. Das sagt Jesus da auch in Matthäus 15. Aus des Menschen Herzen kommt alles an Übel heraus. Und dann zählt er die Sache auf. Was in meinem Herzen drin ist, das kommt raus. Und darum ist es wichtig, dass ich mich mit anderen Sachen fülle. Dass ich mich mit dem Wort Gottes fülle. Denn auch da kommt Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören des Wortes Gottes. Und das ist das Wichtige dabei, dass ich das Wort Gottes höre. Und mitunter muss ich es mir einfach selber vorsagen, immer und immer wieder. Und dann kommt da dieser kleine Glaube heraus, dieser winzige Glaube. Das wäre jetzt auch nochmal Matthäus 15 mit der Frau, da habe ich ja letzten Sonntag drüber gepredigt. Diese Frau, die ankommt bei Jesus und erstmal so einen menschlichen Glauben hat, der hier oben im Kopf ist. Dass sie sagt, ich weiß, Jesus kann mir helfen. Der hat diese Möglichkeit. Und dann ruft sie ihm ja zu, Sohn Davids, erbarme dich meiner, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und Jesus reagiert nicht. Kommt sie weiter an, nachdem die Jünger auch noch sagen, jetzt schickt sie doch weg. Jesus sagt erst nochmal, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen Israels. Sie lässt nicht locker, wirft sich vor ihn und sagt, Herr, hilf mir. Und Jesus kommt noch an und sagt, es ist nicht recht, dass man den Kindern das Brot wegnehme und werfe vor die Hunde. Und in dem Augenblick macht es ein gewisses Klick bei ihr. Und sie kann im vollen Vertrauen sagen, ja, aber auch die Hunde essen von den Brosamen, die von der Herren Tische fallen. Und in dem Augenblick hat sie diesen winzig kleinen Glauben entwickelt, der aber ausreicht. Eben wie es bei Johannes heißt im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 4, was aus Gott geboren ist, das überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Aber es muss halt ausgesprochen werden. Das, was ich ausspreche, hat Konsequenzen. Ob jetzt ein Feuer aus der Hölle oder aus dem Himmel kommt. Und darum gibt Jakobus eben diese ganz wichtigen Anweisungen, dass wir eben auf die Zunge aufpassen müssen. Und sagt eben, dieses aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Und das soll nicht so sein. Und dann gibt er noch ein paar Beispiele. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Nee, das tut sie nicht. Für uns völlig logisch, dass es eine Quelle nicht tut. Wenn bitteres Wasser drin ist, dann wird alles bitter. Und wenn Bitterkeit im Herzen drin ist, dann kommt da auch Bitterkeit raus. Und wie komme ich jetzt dazu, dass die Bitterkeit rauskommt? Einmal Lukas 17. Da kommen die Jünger an bei Jesus und sagen zu ihm, Herr, stärke uns den Glauben. Geht es übrigens um Vergebung. Und Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt, so groß wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Baum sprechen. Reiß dich aus und wirf dich ins Meer. Ich meine, es war auch ins Meer. Und es würde geschehen. Auch wieder der Glaube, der ausreicht, um den Baum auszureißen. Ein Baum ist jetzt ziemlich weit verwurzelt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Bäume habt ausreißen müssen. Ja, Frieda schon. Die Wurzel alle wegzukriegen. Und bei manchen Bäumen ist so, wenn noch ein bisschen von der Wurzel da ist, kommt das Ding wieder raus. Sehr unpraktisch. Also richtig viel Arbeit, also quasi ganz viel Therapie, die man da machen muss, damit die Bitterkeit rauskommt. Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, sagt ihr zu diesem Baum, der so tief verwurzelt ist und verzweigt in der Erde, reiß dich aus und wirf dich ins Meer. Und es wird passieren. In diesem Glauben vorangehen. Was für ein Glaube? Noch eine andere Geschichte. Die Israeliten waren relativ frisch aus Ägypten raus, sind gerade durchs Rote Meer, haben gesehen, dass die Ägypter ersoffen sind. 3 Tage in der Wüste, haben nichts mehr zu trinken und dann kommen sie an eine Quelle. Und was ist? Die Quelle ist bitter. Und dann zeigt Gott Mose ein Holz. Und das Holz, Holz und Baum, ist das gleiche Wort im Hebräischen. Das Holz ist im Alten Testament immer wieder ein Bild für das Kreuz. Und Gott sagt zu Mose, da ist dieses Holz, das war schon da, das habe ich jetzt nicht gerade erst geschaffen, das ist schon da. Nimm es und wirf es ins Wasser. Mose nimmt das Holz und wirft es ins Wasser und das Wasser wird süß und genießbar. Ich soll und darf in meine Bitterkeit hinein das Kreuz werfen. Das ist manchmal schwierig, das Kreuz zu finden. Aber dann in der Bibel lesen. Entweder einfach durch, manchmal zeigt Gott es dadurch, oder dass ich gezielt auf die Stellen gehe, die sich mit Bitterkeit beschäftigen, beziehungsweise mit anderen Problemen, die ich habe. Und dann sehe ich, wo das Kreuz ist und wende das Kreuz an. Und dadurch funktioniert es. Dann wird das Süße nicht mehr, dann wird das Bittere süß. Wenn ich aussprechen kann, Jesus ist für mich gestorben am Kreuz und er ist auch für den anderen gestorben am Kreuz, dann geht dadurch die Bitterkeit raus. Dadurch kann ich den anderen vergeben. Dadurch ist ganz klar, durch das Wort vom Kreuz ist diese Kraft da, dass der Baum raus muss. Aber ich muss es aussprechen. Wenigstens für mich. Dass es über meine Zunge geht. Dass ich es mir auf der Zunge zergehen lasse, dass Jesus für mich gestorben ist und deswegen der andere meine Vergebung auch kriegen kann. Dann das nächste. Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? Also das geht nun wirklich nicht. Feigenbaum bringt Feigen. Olivenbaum bringt Oliven. Und da kann ich noch so viel Therapie mit dem Feigenbaum machen, der gibt mir keine Oliven. Jeder Baum bringt das an Frucht, wozu er da ist, was seine Natur hergibt. Es kommt aus einem Menschen immer nur das raus, was seine Natur ist. Und so kommt eben aus einem Baum auch nur das heraus an Frucht, was da ist. Und das erinnert ihr euch vielleicht noch von der Predigt von vor ein paar Wochen. Frucht ist das Wichtige. Die Blätter sind nicht so wichtig. Blätter sind die Werke. Also das, was man nach außen sieht. Also Glaube ohne Werke ist tot. Ein Baum ohne Blätter ist jetzt nicht wirklich sonderlich. Aber ein Baum ohne Frucht, der ist sinnlos. Zumindest bei den Bäumen, die Frucht bringen sollen. Wenn der Olivenbaum keine Oliven mehr bringt, bringt er nichts. Wenn der Feigenbaum keine Feigen mehr bringt, bringt er nichts. Und ein Feigenbaum kann keine Oliven bringen. Es gäbe nur eine einzige Möglichkeit, dass der Feigenbaum plötzlich Oliven brächte, und zwar, dass er von neuem geboren würde. Dass er eine Neugeburt erlebt, dass er plötzlich ein neues Wesen wird. Und dann kann der Feigenbaum auf einmal Oliven bringen. Es mag jemand sagen, wie kann ein Mensch von neuem geboren werden? Kann er etwa in seiner Mutter Leib zurückkehren? Das wäre die Frage von Nikodemus an Jesus in Johannes 3. Und Jesus sagt dann zu ihm, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Fleisch ist das eben alles beim Menschen. Alles, was der Mensch ist, ist Fleisch. auf die natürliche Weise, wie ein Kind entsteht, Mann und Frau und so weiter, ist aus dem Fleisch alles geboren. Und da kommt auch nur neues Fleisch dabei heraus. Wenn ihr mal in den Galaterbrief guckt, in Kapitel 5 ab Vers 16, da beschreibt Paulus das auch, diesen Kampf zwischen Geist und Fleisch, was denn aus dem Fleisch herauskommt und was aus dem Geist herauskommt. Dass eben die Frucht des Geistes ganz anders ist. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, ich krieg's gar nicht ordentlich hin, schaffe ich den Vers nie, obwohl es mein Taufspruch ist. Aber da kommt eben eine ganz andere Frucht bei raus. Übrigens die Frucht wie bei einer Traube, wo dann die einzelnen Träubchen dran sind, die kann man sozusagen als einzelne Früchte nehmen und dann ist die eine Frucht. Also eine Wiedergeburt, dadurch kann tatsächlich ein Baum eine andere Frucht bringen, die seiner neuen Natur entspricht. Aber anders geht das nicht. Und so muss es auch bei unserer Zunge sein, wenn wir von neuem geboren sind und sich das dann halt zeigt dadurch, dass wir das Wort wiedergeben können. Wiedergeburt, bin ich noch nicht ganz fertig. Jesus sagt dann ja auch noch, also was aus dem Fleisch geboren ist, Fleisch, aber wenn wir aus Wasser und Geist geboren sind, dann sind wir von neuem geboren. Wasser ist in der Bibel ganz oft ein Bild für den Heiligen Geist tatsächlich auch und für das Wort Gottes. Und dann kommt eben der Geist hier auch noch dazu. Kann übrigens auch noch von der Taufe sprechen. Also das Bild hat tatsächlich mehrere Sachen, die aber auch alle wieder in die gleiche Richtung hinweisen. Da, wo das Wort Gottes mit dem Heiligen Geist zusammenspielt, da kommt diese Neugeburt zustande. Ohne das Ganze nicht. Das Gute ist, der Heilige Geist kann auch altes Wort wieder hervorrufen, das von früher mal da war, wenn jetzt gerade irgendwie keine Möglichkeit ist. Aber es geht nur dadurch. Aber dann funktioniert es. Und dann kommt auf einmal etwas ganz anderes dabei heraus. Ein anderes Beispiel noch. So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Also wir hatten schon bitter und süß und jetzt haben wir noch salzig und süß. Ja, stimmt. Also wo Salz ist, da kann es nicht süß sein. Aber auch da gibt es nochmal ein wunderbares Beispiel in der Bibel. Und zwar in Hesekiel 47. Hesekiel hat jetzt gesehen, dass der neue Tempel da ist und wird nochmal hingeführt. Kommt zum Altar und am Altar entspringt ein Fluss. Und dieser Fluss fließt in zwei Richtungen. Einmal Richtung Mittelmeer, aber das Wichtige ist vor allem das Richtung Jordan. Der Fluss wird übrigens immer von alleine tiefer, das hat auch nochmal eine geistliche Bedeutung. Aber auf alle Fälle, er fließt letztlich bis hin zum Jordan und von da ins Tote Meer. Und dann heißt es, dadurch wird das Tote Meer gesund. Und ihr wisst ja, das Tote Meer ist deswegen so salzig, weil es immer nur Wasser aufnimmt. Es nimmt nur Wasser auf. Im Gegensatz zum See Genezareth, wenn es halt normal funktioniert, da fließt Wasser von oben rein und es fließt wieder raus. Und das Tote Meer frisst nur. Und dadurch wird es tot. Aber dann kommt dieser Strom vom Tempel und der macht das Tote Meer gesund, dass dort auch wieder Fische drin wohnen. Also komplett geheilt. Woher kommt's? Vom Kreuz wieder her. Also der Altar spricht ja vom Kreuz Jesu, weil am Altar das Gericht passiert ist, am Kreuz ist das Gericht passiert. Von dort entspringt der Fluss und gerät bis ins Tote Meer und macht es wieder gesund. Dort, wo kein Leben stattfinden kann, weil es so salzig ist, da kommt Gottes Geist hinein, da kommt das Wasser des Wortes hinein, durch Wasser und Geist wiedergeboren, und bringt neue Frucht, bringt neues Leben. Da sind Fische auf einmal wieder drin. Und dann kann es eben sein, wie Jesus gesagt hat in Johannes 7, ab Vers 37, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers gehen. Und wie kommen diese Ströme raus? Durch unsere Zunge. Wenn wir im Glauben die Dinge aussprechen, im Glauben an das Wort Gottes, am besten auch in der Liebe, dann ohne Liebe ist der Glaube nur wie ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Im Glauben voran, im Glauben aussprechen. Und das ist das Wichtige, dass unsere Zunge dafür gebraucht werden soll. Der Glaube ist ganz, ganz wichtig. Der Glaube an das Wort Gottes, der Glaube, der sich eben zeigt durch die Werke, aber der Glaube, der eben dann auch das ausdrückt, was in unserem Herzen drin ist. Und wir sprechen das aus, was wir glauben, ob wir es wollen oder nicht. Und darum sollen wir eben am besten das aussprechen, wo wir sagen, das ist Gottes Wort und das ist wahr, und dadurch verfestigt sich der Glaube und rutscht auch in unser Herz hinein, und es kommt tatsächlich das Richtige bei raus. Jetzt scheint Jakobus nochmal einen Sinneswandel zu haben, aber es geht immer noch in die gleiche Richtung. Wer ist weise und klug unter euch? Das ist jetzt eine gute Frage. Weise und verständig, wer hat Verständnis, wer hat Erkenntnis? Also wer ist weise, wen Weisheit mangelt? Erst Jakobus 1, Vers 5, der bitte Gott, der gerne gibt, und es wird ihm gegeben werden. Kürzer zitiert, als er eigentlich ist. Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Also Weisheit ist Glaube in die Tat umgesetzt. Weisheit ist das, dass ich sage, Gottes Wort ist wahr, auch wenn es mir töricht erscheint. Auch wenn es so aussieht, dass es völlig bescheuert ist, es ergibt überhaupt keinen Sinn, aber weil es Gottes Wort ist, tue ich es. Und dann geht es weiter. Das ist weiser Lebenswandel. Lebenswandel ist eben, wie ich mein Leben lebe. Aus dem Wort Gottes heraus. Von Jesus her. In dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Habt ihr aber bittern Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Also Bitterkeit haben wir ja schon gehabt von der Zunge her. Wo die Bitterkeit da ist, da geht die Gemeinde kaputt. Da gehen Beziehungen kaputt. Bitterer Neid und Streit. Und dessen sollen wir uns auch nicht rühmen. Das kann man auch wunderbar machen, sich dessen rühmen, ich bin so intelligent. Und dadurch kann ich jetzt aber auch einen Pfahl zwischen die anderen treiben, einen Keil zwischen die anderen treiben und mache alles kaputt. Durch die Bitterkeit in meinem Herzen kommt es raus und alle anderen müssen darunter leiden. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Also, es gibt diese Weisheit, diese gewisse Niedertracht, dass man schon irgendwie weiß, wie man Sachen kaputt machen kann. Dass man sieht, oh, da muss ich nur dieses eine Wort sagen und alles geht kaputt. Ein Komiker hat mal gesagt, er hasst es, mit glücklichen Pärchen zusammen zu essen, weil bei denen alles so funktioniert. Lieber hat er Leute beisammen, bei denen er weiß, da muss ich nur ein Wort sagen. Und schon habe ich Unterhaltung. So bin ich nicht. Aber das ist eben das Irdische, das Niedrige und Teuflische. Im Gegensatz dazu, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommen von oben herab vom Vater des Lichts. Dass uns unser Herr beschenken will mit dem Guten, mit der Weisheit von oben, weil er sie ja gerne gibt, um die wir bitten dürfen im Glauben und dann vertrauen dürfen, dass es tatsächlich so ist. Denn wo Neid und Streit ist, da sind auch Unordnung und lauter böse Dinge. Nochmal Paulus, 1. Korintherbrief, den hat er ja schreiben müssen, weil Streitigkeiten dort waren. Also mitunter deswegen hat er ihn schreiben müssen. Dass die Leute gesagt haben, waren quasi vier Gruppen. Die ersten, wir gehören zu Paulus. Dann die nächsten, wir gehören zu Kephas, also Petrus. Könnte man schon sagen, die einen zu Paulus, wir sind die Evangelischen. Dann die zu Kephas, das sind die Katholischen. Dann kommen nochmal welche Apollos, das wären sozusagen die Orthodoxen. Und dann gibt es noch die Oberfrommen, die sagen, wir gehören zu niemandem, wir gehören nur zu Jesus Christus. Und Paulus muss den mal so richtig um die Ohren hauen. Nein, 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 so ist das nicht. Ihr seid eins in Christus. Jesus ist doch nicht geteilt worden. Und dann hinterher beschreibt er halt, die Gemeinde hat ja richtig viel gewissermaßen Werke gehabt. Zungenrede, Da haben sie Wunder gehabt. Allerdings hatten sie auch Besäufnis beim Abendmahl und lauter solche Sachen. Streit in der Gemeinde. Und Paulus sagt dann im Zusammenhang mit den Geistesgaben, Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Also, die Leute wollten sich selber darstellen, sodass dann halt die Leute mit den Zungenreden angefangen haben, mitten im Gottesdienst Zungenrede, weil das ja so toll ist, und mit der Zunge, na, super. Und dann, es wird doch gerade gepredigt. Ja, das ist egal, der Heilige Geist sagt das mir jetzt und ich muss jetzt raus. Nein, 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 es hat seine Ordnung alles. Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wo wir uns aber nur auf unser eigenes Fleisch verlassen wollen und selbst da, wo wir Gottes Gaben nur für uns benutzen wollen, um uns selber darzustellen, da ist Unordnung drin. Und wo wir dann aber sagen können, wir ordnen es Gott unter, weil Gott ein Gott des Friedens ist. Da kommt Ordnung hinein. Kann ich verweisen auf, der Herr ist mein Friede, der Herr ist Friede. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wir rufen Gott an mit seinem Namen, wir berufen uns auf seinen Namen und können dadurch den Frieden in der Gemeinde auch wiederherstellen. Mitunter wird er uns den Prozess dahin zeigen, aber manchmal kommt der Frieden auch so direkt rein. Dass dann keine Unordnung stattfinden muss in der Gemeinde, weil sich manche Leute für klug halten, dass sie sagen, ich habe die Einsicht da drin und die anderen in der Gemeinde sehen es falsch, sondern so muss es sein, von Gott her, von Gott kommt die Ordnung hinein. Und nicht der Unfriede. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter. Lauter heißt, sie ist rein, die ist gereinigt. Wie kommt Reinigung? Zum Beispiel beim Gold oder Silber. Es kommt in den Schmelztiegel hinein, wird erhitzt, also durch lauter heiße Prozesse. Und dann steigen die Verunreinigungen hoch. Und dann merke ich plötzlich bei mir, da sind all diese schlechten Dinge. Oha. Was mache ich damit? Die bringe ich ans Kreuz. Aber am Ende bin ich gereinigt. Und darf darauf vertrauen, dass Gott mich weiter reinigt, weil er es versprochen hat. Das ist das eine. Dann, sie ist friedfertig. Da haben wir auch schon gehabt. Der Herr ist Friede. Der Friede, der von Jesus herkommt. Wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus und dadurch können wir auch Frieden untereinander haben. Also Frieden so und Frieden so. Sie ist gütig. Ist einfach nur gut. Die möchte Gutes tun, die möchte Gutes sagen, die möchte gut leben. Das ist die Weisheit von oben. Sie lässt sich etwas sagen. Da kommt er nicht an, der Prediger, und sagt, ich habe alle Weisheit mit Löffeln gefressen, ich habe alles und kann es euch sagen, sondern er lässt sich auch etwas sagen. Dass dann ein Bruder ankommt und sagt, ich habe es zwar nicht studiert, aber guck mal, so und so ist das. Und er lässt es sich sagen. Ganz schwer in unserer heutigen Zeit, die so auf Experten pocht. Aber auch ein Experte kann halt nicht unbedingt alles wissen oder er ist so verkrümmt auf seine eigene Ansicht, dass er sich dann nicht unbedingt etwas sagen lässt. Wenn der eine Experte nur das eine sagen kann und so weiter und es kommt dann jemand an, der vielleicht auch nicht mal studiert hat, dann lässt sich der Experte nichts von dem sagen. Außer er hat die Weisheit von oben. Und dann hört er zu und sagt, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich so noch nicht gesehen habe. Und er lässt es sich sagen und lässt es weiter anwenden, weil er dann die Demut hat, dass er sagt, ich weiß ja, dass ich nicht unbedingt alles wissen kann. Und dass selbst bei so einem dummen, unstudierten Menschen etwas drinstecken kann. Also auch bei anderen Themenfeldern. Also wenn der Pastor von vorne was redet und die Leute sagen, was hat der denn damit zu tun? Der kann doch gar nicht mitreden, hat er doch gar nicht gemacht in seinem Leben oder sowas. Wenn man das Wort hat und die Weisheit von oben, geht es trotzdem. Und dann muss man in der Gemeinde nicht da sitzen und sagen, da hat mir gar nichts zu erzählen, der hat ja keine Ahnung, sondern es ist ja Gottes Wort, unter das wir uns alle unterordnen sollen. Dadurch lassen wir uns auch etwas sagen. Sie ist reich an Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist im Griechischen und im Hebräischen was Ähnliches. Es bedeutet so viel, also im Griechischen bedeutet so viel wie die Eingeweide. Im Hebräischen ist es der Mutterleib, Also am ehesten hat die Mutter damit zu tun, was Barmherzigkeit ist. Die kriegt das am besten hin, Väter auch. Das heißt ja auch im Psalm 103, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Aber bei Vätern ist dann eher die Gnade. Die Gnade hat eher das Männliche, den Schutz des Ganzen. So, ganz grob. Also reich an Barmherzigkeit, die ist reich, die kann abgeben davon. Wer reich ist, gibt gerne. Weil Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Also wir haben so weit genug, dass wir abgeben können, abgeben können, abgeben können und haben immer noch genug. Nicht nur reich an Barmherzigkeit, reich an guten Früchten. Haben wir ja eben schon gehabt mit dem Olivenbaum und dem Feigenbaum und alles Mögliche. Auf die Frucht kommt es an. Und es gibt eben nicht nur die Frucht des Geistes, es gibt noch andere Früchte. Zum Beispiel in Hebräer spricht es von der Frucht der Lippen. Frucht der Lippen, das ist Lobpreis. Auch wenn ich mich vielleicht gerade nicht so fühle, dass ich trotzdem mit meinen Lippen Gott lobe, weil er es wert ist. Solange mein Herz nicht fern ist von Gott, ist das gut. Wenn ich sage in meinem Herzen, ich will Gott loben, auch wenn es mir nicht so geht, und lobe ihn deswegen mit meinen Lippen und mit der Zunge, dann funktioniert's. Dann kommt da eine Frucht dabei heraus. Eine andere Frucht ist zum Beispiel auch, dass Menschen zum Glauben kommen. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wo es steht. Aber zum Beispiel in gewisser Weise, wir kommen jetzt daher vom letzten Sonntag, der war dieses Mal in Württemberg der Erntebittgottesdienst. Und der Wochenspruch steht in Lukas 10 und ein bisschen davor, Lukas 10, Vers 2, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Also Leute, die mit dem Wort umgehen und dann ansetzen und die Leute rausholen aus der Dunkelheit und alles, die das Wort aussprechen können, damit die Menschen nicht mehr geblendet sind von der Dunkelheit, sondern damit sie hineinkommen in das Licht Gottes. Das alles hineinsprechen. Da ist die Ernte, dass die Menschen Teil der Ernte sind, also erlöste Menschen. Es gibt noch einige, eine Frucht kommt jetzt auch gleich noch. Also Frucht des Geistes hatten wir ja schon, Galater 5, 22. Sie ist unparteiisch. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn da von der Kanzelpolitik gepredigt wird. Also in gewisser Weise, ein bisschen politisch ist der Glaube immer. Die alte Kirche war schon gegen Abtreibung. Also von daher. Aber dass man nicht so Partei ergreift, dass man plötzlich sagt, die einen haben mit dem Glauben nichts zu tun, nur die Seite oder umgekehrt. Denn bei Jesus, eins meiner Lieblingsbeispiele, waren ein Zöllner und ein Zelot. Beide waren bei Jesus. Jesus ist unparteiisch. Der sagt, ich kann mit einem Zöllner etwas anfangen und mit einem Zeloten. Warum? Weil mitunter beide in ihrem eigenen Bereich die Leute nochmal erreichen können. Oder auf der anderen Seite, dass sie plötzlich ankommen und sagen, ich als Zöllner liebe die Zeloten und als Zelot liebe ich plötzlich die Zöllner. Geht beides. Diese Weisheit von oben ist unparteiisch und ohne Heuchelei. Das Wort im Hebräischen, im Griechischen für Heuchelei oder für den Heuchler ist der Hypokrites. Und der Hypokrites ist der unter einer Maske. Also das ist derjenige, der eine Maske trägt. Also ist ursprünglich der Schauspieler, weil im Theater im Griechenland hatten sie nicht unbedingt so viele verschiedene Schauspieler und dann ging der eine Schauspieler halt auf die Bühne, hat so eine Maske aufgesetzt, dann konnten sie alle sehen, aha, das ist er jetzt, das ist der Charakter, ging wieder von der Bühne, kam mit einer anderen Maske, hatte die vor dem Gesicht. Aber das ist eben ein Heuchler, der vorgibt, etwas anderes zu sein, der eine falsche Maske aufsetzt und damit angibt, er wäre was anderes. Ich habe Anfang 21 bei uns in Schmied eine Predigt gehalten, wir wollen Corona kriegen und bin auch darauf eingegangen, dass wir sozusagen zu Jesus kommen ohne die Masken und auch ohne Masken einander begegnen, damit wir es weitergeben können, ohne die Heuchelei. Dass wir wirklich wir sind, wie wir sind als Sünder, aber auch wie wir sind in Jesus. Und dass wir von Jesus dann die Krone kriegen, die Corona kriegen. Denn Jesus hat zum Beispiel gesagt, erhalte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Oder dass er eben auch sagt, ich gebe euch die Krone des Lebens. Also wir wollen Corona kriegen, deswegen ohne Maske herumlaufen. Im geistlichen Sinne zumindest. Ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Da haben wir die Frucht wieder, die Frucht der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit nicht nur so, wie wir es im europäischen Sinn haben, die Gerechtigkeit, wie das Gesetz es will und so weiter, dass alles gerecht und fair abläuft. Und dann gibt es noch Leute, die soziale Gerechtigkeit wollen, die manchmal aber nicht unbedingt mit der normalen Gerechtigkeit übereinstimmt. Muss man extra sozial davor setzen, damit es dann, also genau, also Gerechtigkeit ist bei Gott eine andere. Könnt ihr auch noch mal mehr nachhören zum Thema der Herr unsere Gerechtigkeit bei dem Namen. Gerechtigkeit ist, wenn die Beziehung zu Gott stimmt. Wenn ich durch den Glauben gerecht bin vor Gott. Abraham glaubte dem Herrn, also dieser Glaube wieder, der bei Jakobus ganz wichtig ist und kommt übrigens im Kapitel vorher vor. Und das rechnete ihm der Herr zur Gerechtigkeit. Also dieser Glaube wie ein Senfkorn, wie ein Same, der gesät wird in Frieden. In dem Frieden, den wir mit Gott haben durch Jesus Christus. Und zwar für die, die Frieden stiften. Was sagt Jesus in der Bergpredigt? Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Für die Kinder Gottes gibt es diese Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, auf die wir uns berufen dürfen. Und übrigens, er sagt, es wird gesät. Säen heißt nicht sofort ernten. Leider. Und je nach Frucht und je nach Boden und so weiter und dem Ganzen dauert es. Also Jesus sagt in Matthäus 13, der Same ist das Wort Gottes, das wir säen. Das wir zum Beispiel auch in unser Herz säen. Und in Jesaja 55 ist das Wort vom Himmel, also der ist der Regen, das Wasser, auch das Wort Gottes. Also wir säen es in unser Herz, gießen es mit dem Wasser des Wortes und dann kommt eine Pflanze dabei raus, dann kommen die Blätter als gute Werke und dann kommt die Frucht am Ende dabei heraus. Und für was wir halt das gute Wort säen, dafür kommt es dann raus. Wenn wir halt nicht nachlassen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass wir es aussprechen dürfen. Ich hoffe, dass meine Worte jetzt nicht zu viel Unglauben hervorrufen, sondern wirklich den Glauben von dir. Wir bitten dich, dass du diesen Glauben in uns wirkst, dass wir aussprechen können und das Feuer anfachen, das du auf Erden anzünden willst und nicht das Feuer aus der Hölle. Wir bitten dich, dass aus unserem Herzen das Gute herauskommt, dass wir von Neuem geboren werden, immer und immer wieder durch dein Wort. Und dass wir das weitergeben, dass wir gute Dinge ins Dasein sprechen. Und dass wir die Bitterkeit herausreißen können durch dein Wort. Dass wir mit Weisheit umgehen, die von dir kommt. Und wir danken dir dafür, dass du das verheißen hast. Und danken dir, dass du alles in deinem guten Sinne hast. Amen.